Heute geht's los mit der Serie Esther. Und ich werde immer wieder einzelne Schwerpunkte aus dem ganzen Buch rauspicken. Es wird nicht immer nur um die Person Esther gehen, es geht vielleicht auch mal um andere Zusammenhänge. Es geht einfach um das Buch, um das Geschichtsbuch Esther. Das Thema heute ist, Gott ist dir näher, als du denkst. Paul hat das vorher schon angetönt, diese Fragen oft, wo ist Gott und so. Und heute Morgen steht im Mittelpunkt, Gott ist näher, als du denkst. Und damit ihr gut in die Thematik reinfindet, habe ich euch einen kleinen Clip gleich zum Anfang über das Buch Esther.
Im ganzen Buch Esther wird Gott kein einziges Mal erwähnt. Nie. Nirgends sonst in der Bibel wird auf das Buch Esther Bezug genommen. Es treten keine Propheten auf, man hört Gott nicht, kein einziges Wunder passiert. Und dennoch entdecken wir in der ganzen Geschichte Hinweise auf Gottes Gegenwart und Handeln. Wie kannst auch du den normalen und unspektakulären oder sogar misstrauischen Gott in deinem Alltag erleben?
Also das Buch Esther ist schon speziell, wie ihr das jetzt gerade gehört habt, auch gerade in dem Clip. Und das Buch macht deutlich, bevor Esther mit Gott unterwegs gewesen ist, war er schon lang mit ihr unterwegs. Und das gilt eigentlich auch für uns. Bevor du mit Gott unterwegs gewesen bist, ist Gott schon lang mit dir unterwegs gewesen. Das Buch Esther bietet eigentlich eine perfekte Vorlage für einen Hollywood-Film. Und deshalb schauen wir uns am Dienstag auch den Film gerade an. Das haben gerade ein paar Leute eben die Gelegenheit beim Schopf gepackt und daraus einen historischen Film gedreht. Da kommen Intrigen vor, da kommt Liebe vor, da kommt Sex vor, da kommt Gewalt vor. Also das ist wirklich so ein richtiges Vorlage eigentlich für so einen Hollywood-Film. Am Schluss natürlich Esther, die Heldin, die nachher noch das ganze Volk vor dem eigentlich sicheren Tod rettet. Kirchengeschichtlich ist das interessant, wenn man an Esther denkt. In den ersten 700 Jahren kennt man keine einzige Predigt, die über das Buch Esther gehalten wurde, also seit Jesu Geburt, die ersten 700 Jahre. Keine einzige Predigt. Calvin hat tausende von Predigten geschrieben, er hat Auslegungen zu allen möglichen Büchern in der Bibel geschrieben, zu allen eigentlich, bis auf das Hohelied, die Offenbarung und das Buch Esther. Luther hat zum Beispiel über das Buch Esther gesagt: Ich wünschte mir, dass es das Buch Esther in der Bibel nicht gäbe. Also er hat sich ja intensiv mit der Übersetzung und mit der Bibel beschäftigt. Und sein Grund war, es ist zu jüdisch, es ist zu heidnisch. Also das ist interessant, dass das Buch so eigenartig bewertet wird und dass es eigentlich auch relativ unbekannt ist. Und warum hat man diese Thematik so umgangen? Vielleicht deshalb, der Paul hat schon gesagt, kein einziges Mal kommt das Wort Gott in dem Buch vor. Kein einziges Mal. Das ist schon komisch. Es gibt nicht ein Wunder, keine Special Effects, keine Heilungen, keine irgendwelchen großartigen Dinge. Das ist ganz speziell. Und auch wenn du das Gefühl hast, dass Gott eben weit weg von dir ist, dann darfst du wissen, er ist ganz nah bei dir. Ich möchte euch jetzt einen kleinen Überblick geben über die Geschichte für all diejenigen, die das Buch noch nicht so kennen, damit ihr überhaupt einordnen könnt, was passiert denn in dem Buch. Und ihr dürft euch gerne jetzt zurücklehnen, genießt den Clip, der euch ein bisschen in die Geschichte mit reinnimmt.
Im 5. Jahrhundert vor Christus erstreckte sich das Perserreich von Indien bis Äthiopien. Xerxes war König, herrschte über das riesige Reich und liebte es, Feste zu feiern. Wirklich rauschende Feste. Er war ein richtiger Partykönig. In seinem dritten Regierungsjahr lud er aus allen seinen Provinzen Würdenträger, Beamte und die Adligen ein. Er stellte bei diesem Fest seine Macht und Reichtum zur Schau. Auf dem Höhepunkt der Feier wollte er seinen Gästen natürlich auch zeigen, wie schön seine Frau, die Königin Vasti, sei. Doch dieser hatte keine Lust, zu den Angetrunkenen zu gehen und widersetzte sich dem Befehl des Königs. König Xerxes wurde über ihr Verhalten so zornig, dass er sie als Königin verstieß. Sie durfte nie wieder in seine Nähe kommen. So hatte der König nun keine Königin mehr. Also ging es auf die Suche nach einer neuen Frau. Aus seinem gesamten Reich holten sie nun die hübschesten und wunderschönsten Frauen zusammen. Sprich, ein Topmodel-Casting. So kam auch Esther, die als Pflegetochter bei Mordechai lebte, an den Hof des Königs. Sie gehörten zu den Juden, deren Vorfahren als Gefangene nach Babylon verschleppt worden waren. Jede der Frauen wurde ein Jahr lang mit duftenden Ölen in einer Art Beauty Farm gehegt und gepflegt, bevor sie zum König Xerxes durften. Als endlich Esther vor ihm stand, gefiel dem König diese Frau so sehr, dass er sie zur Königin machte. Und natürlich musste das gefeiert werden. Dass Esther eine Jüdin war, verriet sie jedoch nicht.
Gut, also das war als kleinen geschichtlichen Einblick, damit ihr das so ein bisschen zuordnen könnt. Jetzt kehren wir wieder zurück zu dem biblischen Text. Ihr müsst euch vorstellen, die Zeit, in der die Geschichte spielt, ist ungefähr 500 vor Jesu Geburt. Fangen wir mal an bei dem Auszug aus Ägypten. Das Volk Israel wird aus Ägypten befreit, zieht zum Land Kanaan, 40 Jahre dann durch die Wüste, kommt nach Kanaan, lebt dort eine ganze Zeit, hat viele Könige dort, wird später dann aber erobert, weggeführt. Und dort dann in der babylonischen Gefangenschaft eine ganze Zeit lang festgehalten. Und als sie dann von dort wieder befreit werden, ist ein Großteil der Israeliten wieder zurück in die alte Heimat gezogen. Aber auch ein ganzer Teil ist in dem Gebiet der früheren Gefangenschaft geblieben, in Persien. Und genau dort spielt die Geschichte zu dieser Zeit, also relativ spät in der Geschichte von Israel. Die persische Hauptstadt war Susa und die Stadt, die liegt im heutigen Iran, wenn man sich das jetzt heute mal vorstellen möchte. Und wie schon gesagt, Ahasveros oder Xerxes, er hat zwei verschiedene Namen in der Bibel, feiert 180 Tage lang ein Fest und da fließt wirklich Alkohol in Massen scheinbar. Und irgendeiner kam auf die Schnapsidee, wer auch immer, Schnapsidee passt auch in dem Zusammenhang, die Königin doch zu holen und der König befiehlt jetzt seiner damaligen Königin Vasti ausschließlich mit dem königlichen Diadem bekleidet, ihre Schönheit vor den besoffenen Herren quasi zu zeigen. Also ihr müsst euch vorstellen, die Königin ohne etwas anderem bekleidet als dem königlichen Diadem zeigt, soll ihre Schönheit zeigen vor der besoffenen Meute im Prinzip. Und Vasti, wen wundert's, weigert sich und macht bei diesem Spielchen nicht mit. Das klingt jetzt sehr einfach, war aber zur damaligen Zeit natürlich, also das ging überhaupt nicht, dass eine Königin sich verweigert, dem König zu folgen. Und das Interessante dabei ist, lest mal das erste Kapitel zu Hause, wird beschrieben, wie die Männer auf einmal gerade schon Angst kriegen über ihre Vorherrschaft. Ja, also hey, wenn das jetzt Schule macht, dass die Frauen sagen, du kannst sagen, was du willst, ich mache einfach, was mir gefällt, dann steht die Gefahr im Raum, das eigene Patriarchat zu verlieren. Und die haben damals, also müsst ihr mal nachlesen, die haben damals Gesetze erlassen, dass ein jeder Mann der Herr in seinem Hause sei. Steht in Esther gleich im ersten Kapitel 1,22, damit hier ja nicht irgendwie die Sache aus dem Ruder läuft. Man könnte also sagen, die Königin Vasti, die war so der Anfang der Emanzipationsbewegung, wenn man das so will. Aber das führt jetzt auf ein anderes Gleis, da gehe ich jetzt nicht weiter ein in die Richtung. Er veranstaltet dann dieses Model-Casting, Miss Persien quasi, und ihr müsst euch vorstellen, das war jetzt nicht freiwillig, dass jede sich da nach vorne drängelt, sondern die wurden von seinen Bediensteten geholt. Da wurde durchs Land gegangen und gesagt, okay, du und du und du, und die wurden in den Harem gebracht, eingeschlossen und von Eunuchen bewacht und wurden dort, und man glaubt es wirklich kaum, ein Jahr lang einer Schönheitspflege unterzogen. Ich könnte mir vorstellen, so manche Familienmutter, die wünscht sich das mal, hey, endlich mal einfach so ein Jahr lang einfach relaxen und in Mandelmilch und weiß der Geier was alles, sich pflegen und massieren und im Whirlpool liegen und wirklich einfach genießen, um die Ware und die ganze Schönheit auch wirklich zum Tragen zu bringen. Esther hat dann tatsächlich diesen Schönheitswettbewerb gewonnen und der König, so lesen wir es dann, oh sorry, jetzt habe ich ein schönes Bild bei dem Modelcasting, wir lesen dann, der König gewann Esther lieber als jede andere Frau. In seinen Augen stellte sie alle anderen Mädchen weit in den Schatten. Darum setzte er ihr das königliche Diadem auf und ernannte sie an Vastis Stelle zur Königin. Ja, die Qualitäten einer Frau, da ist nicht Weisheit und Intellekt gefragt, sorry, tut mir leid, gell, aber da ist einfach das Äußere an der Stelle gefragt und Esther konnte absolut an dem Punkt überzeugen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Esther vielleicht gar keine Heldin werden wollte, sondern dass das einfach mehr oder weniger passiert ist. Sie hat ihren eigenen Namen versteckt. Eigentlich hieß Esther Hadassah. Nur an dem Namen Hadassah hätte man sofort gemerkt, dass sie Jüdin ist. Und auch da, sie hat versucht, die Tatsache, dass sie Jüdin ist, zu verschleiern und zu verbergen und hat deshalb den neuen Namen angenommen. Manche sehr frommen, die meinen jetzt vielleicht, ja okay, also Esther, wahrscheinlich hat sie dann heimlich koscher gegessen und hat mit dem Sex bestimmt bis zur Ehe gewartet und so. Aber sorry, da muss ich euch enttäuschen. Also das ist nicht so. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie nicht damit gerechnet hat, dass sie eine große Heldin mal später werden wird. Es ist für alles anders gelaufen wahrscheinlich, als sie sich das ursprünglich vorgestellt hat. Und kannst du von dir sagen, dass dein Leben genau so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast? Dass alles genau so gelaufen ist, wie du es geplant hast und wie du es von Gott erbeten hast? Also ich kann das jetzt auch nicht von mir sagen. Und bei Esther war das genauso. Es ist ganz anders gelaufen. Sie hat sich vielleicht ganz anders vorgestellt in verschiedenen Bereichen, aber es ist anders gekommen. Aber wir sehen bei Esther, es kam irgendwann der Punkt in ihrem Leben, wo ihre ganze Geschichte und all das, was sie bis dann erlebt hatte, genau gepasst hat. Und sie genau die richtige Person, die richtige Aufgabe anpacken konnte. Und das finde ich ist so ein erster Punkt für uns heute. Gott ist auch an dir am Arbeiten und am Wirken. Und vielleicht hast du manchmal das Gefühl, das, was bei mir im Umfeld so passiert, das ist nicht gerade das, was ich mir vorgestellt habe. Oder vielleicht machst du auch irgendwelche Umwege oder irgendwas läuft einfach nicht so, wie du es dir vorstellst. Aber du darfst sicher sein, dass ein Punkt in deinem Leben kommen wird, wo Gott dich genau dafür vorbereitet hat, wo du mit deiner ganz besonderen Art ganz genau die richtige Person am Platz ist. Manchmal dauert das lange und brauchst echt Geduld und man sieht nicht, was will denn Gott mit mir anfangen? Wo ist Gott in meiner Geschichte? Die Frage kann ich mir gut vorstellen. Auch bei Esther war bestimmt diese Frage ganz wichtig. Sie hat schon sehr früh ihre Eltern verloren und der Onkel von ihr hat sie aufgenommen und hat für sie gesorgt. Man vermutet, dass die Eltern umgebracht wurden damals. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich gefragt hat, ja, wo ist Gott? Was soll denn das Ganze? Ich kann mir auch gut vorstellen, dass manche von euch sich fragen, wo ist Gott? Ich frage mich manchmal, wo ist Gott? Und ich möchte dich mehr sehen, ich möchte dich deutlicher sehen. Und wenn ich dann höre, wie andere darüber reden, oh, ich habe das erlebt letzte Woche und da war eine Heilung und da hat er zu mir geredet und alles so. Ich würde mir manchmal auch wünschen, ich würde mehr von ihm sehen und ich würde seine Nähe noch viel mehr spüren. Vielleicht fragen sich manche von euch, wo ist Gott? Gerade in den Situationen, in denen ich ihn eigentlich am meisten gebraucht habe. Ich habe ihn nicht gespürt. Ich hab ihn nicht erlebt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Vielleicht fängt man sogar an sich selber zu zweifeln und fragt, handle ich falsch? Liegt es an mir? Mache ich irgendwas falsch? Bei Esther sehen wir ganz deutlich, dass auch sie zum Beispiel ihr Judentum verleugnet hat, sich versteckt hat, nicht mit offenen Karten gespielt hat. Auch da waren Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Und wenn du das Gefühl hast, du bist vielleicht nicht zur richtigen Zeit geboren oder Gott will oder kann dich nicht gebrauchen, dann möchte ich dir ganz deutlich sagen, Gott ist näher, als du denkst. Und es wird die Zeit kommen und es vergibt die Momente in deinem Leben, wo Gott dich mit deiner ganz besonderen Art auch ganz besonders brauchen wird. Gott ist dir näher, als du denkst. Dessen bin ich fest überzeugt. Ich möchte euch eine Stelle gerade zeigen, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Immer, jeden Tag. Und überall. Und auf die Zusage dürfen wir uns ganz fest stützen. Auch wenn du das Gefühl hast, Gott ist nicht da und ich sehe ihn nicht und ich spüre ihn nicht. Er hat es ganz klar versprochen, dass er da ist. Schon von Anfang an, schon von Adam und Eva an, sucht Gott die Nähe von uns, sucht Gott die Gemeinschaft mit uns. Und jeden Stein, den die Israeliten damals aus dem Jordan und sonst wo genommen haben und aufgehäuft haben und ihre Altäre gebaut haben, die Stiftshütte, die Bundeslade, das waren alles Symbole, alles Zeichen, dass Gott da ist und dass Gott diese Gemeinschaft sucht. Gott ist wirklich näher, als du manchmal denkst. Gott hat zu Josua zum Beispiel Folgendes gesagt, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern, hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und so wie das für Josua damals gegolten hat, so galt das damals für Esther und so gilt das auch für dich, wo du auch hingehst. Er ist mit dir, er ist bei dir. So wie er Josua versprochen hat, dass er mit ihm ist. So hat er versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, dass er auch mit dir ist. Die Wolkensäule zum Beispiel im Volk Israel war auch so ein Zeichen, ich bin da, ich gehe mit euch. In der Nacht dann noch die Feuersäule, um auch da zu zeigen, auch nachts, wenn es dunkel ist, ihr dürft wissen, ich bin da. Und ich glaube, so eine Urangst von uns ist, wir sind allein. Gott ist nicht da, er ist irgendwo, bloß nicht bei mir. Und an der Stelle möchte ich ganz dick unterstreichen, Gott ist dir näher, als du denkst. Ich möchte versuchen, das mit einem Schlüssel näher zu erklären. Ich möchte euch das gerade kurz aufzeichnen. Ich bin ein großer Maler vor dem Herrn, das seht ihr schon an der Stelle. Also wir nehmen einfach mal an, also das ist ein Schlüssel und manchmal hat man das Gefühl im eigenen Leben, es geht einfach alles glatt und es geht einfach immer aufwärts und alles easy und so bis zum Schluss und dann ist fertig. Das ist jetzt ein eigenartiger Schlüssel. Also so habe ich jetzt selten einen Schlüssel gesehen, sondern ein Schlüssel, der sieht ja meistens anders aus, wenn wir unser Leben mal mit diesem Schlüsselbart vergleichen. Ich möchte euch da ein paar Bilder von mir gerade zeigen. Aber jetzt brauchen wir doch, sorry Joe, wir brauchen die Dias. Das ist ein Bild aus meiner frühen Jugend, um nicht zu sagen vor der Jugend noch. Das sind meine beiden Brüder, Zwillinge, Peter und Christian. Mein Schulranzen seht ihr da schon. Und ihr seht auch schon, ich habe eine Brille auf und ich habe schon als Zweijähriger eine Brille tragen müssen. Ich habe dermaßen geschielt, dass ich eine Brille brauchte. Und ihr könnt euch vorstellen, also wenn es auch vielleicht am Anfang ganz gut losgegangen ist, also Brillenträger schlägt man nicht, Brillenschlange. Und in der Schule, könnt euch vorstellen, wie da drüber gelästert wurde und so, das hat an meinem Selbstwertgefühl schon gekratzt. Vielleicht erholt man sich da manchmal wegen davon, aber in der Schule später, ich heiße ja noch Knoblauch, auch noch dazu, gell? Und das war natürlich auch ein Grund zu lästern. Und in der Schule war ich der Klassendepp. Der Knoblauch, der stinkt, der Knobi. Und dann dummerweise war ich nicht sportlich. Habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt. Beim Wählen zwei Mannschaften, ihr kennt die Storys, am Schluss bleibt einer übrig. Das war der Knoblauch, die Brillenschlange, der Knoblauch. Und wer nimmt denn noch? Wo stört er am wenigsten? Also irgendwie, das war wirklich so eine Phase in meinem Leben, da ging es schon. Und ich bin dann als 12-Jähriger ungefähr zum Glauben gekommen, also relativ früh als Kind eigentlich schon. Und meine Oma hat mich dann immer in so Evangelisationen mitgeschleppt, ich damals, so Jans Team. Und da war also im Fernsehen noch Billy Graham und dann Louis Palau und Wilhelm Pahls und Parzani. Und hey, das waren Glaubenshelden. Und die haben erzählt, wie man es richtig macht und was man machen muss. Und bei denen haben sich Tausende bekehrt irgendwie. Also, und ich habe gedacht, Mann, du, ich Tiefflieger, gell? Also ich glaube an den gleichen Gott, aber bei mir ist irgendwie gar nichts und Gott kann mich nicht brauchen und das hat mich schon ziemlich mögen. Und das Blöde war, als ich mich bekehrt habe, hat sich nichts geändert. Das ist irgendwie gleich geblieben. Mein Lebensumfeld war vorher schon so und also das hat große Fragen in mir ausgelöst und ich habe mich dann im Prinzip zurückgezogen in mein Zimmer. So sah das damals aus. Rechts sieht man noch die Ecke vom Klavier, da hinten mein Fender Rhodes, das ich hatte, Plattenspieler, Tonbandgerät, sowas. Kennt ihr sowas noch? Hat das noch mal jemand gesehen? Also das war so mein Zimmer und ich habe eigentlich die meiste Zeit in meinem Zimmer verbracht und habe dann einfach geübt, stundenlang, weil ich irgendwie dachte, eben alle anderen, dann ist ja eh blöd und ich bin der Depp und so. Und dann mit der Zeit, ich war dann bei Gospel News, einer missionarischen Musikarbeit, mal als Teilnehmer, als Pianist mit dabei und hey, da ging es jetzt schon mal ein Stück in die Richtung. Da durfte ich mit dabei sein, da war ich auf der Bühne als Pianist mit dabei, mit anderen und das war schon mal super. Und dann, nachdem wir das Konzert beendet haben, kam eine Person auf mich zu, mir kam ins Gespräch und der hat sich an dem Abend für Jesus entschieden. Und ich habe gedacht, hey, Louis Palau und Billy Graham und so, jetzt komme ich. Und ihr könnt euch vorstellen, das war natürlich jetzt gerade, zack, nochmal ein Schub nach vorne. Im Weinfelden, im Thurgauer Hof, im Konzert dort, kam einer auf mich zu und hat mich glatt angesprochen und mir gerade direkt ins Gesicht gesagt, heute Abend will ich mich für Jesus entscheiden. Und ich habe mit dem beten können eben und habe den Schritt gehen können. Und hey, das war fantastisch. Und das war dann eher so die Zeit, die dann für mich kam. Ich habe dann die Arbeit übernommen von Gospel News, um das jetzt kurz zu machen. Und wir haben 25 Jahre lang dann diese Arbeit geleitet. Und das ist zum Beispiel ein Bild in Grächen im Wallis, mitten auf dem Marktplatz. Ein Konzert, das sind alle möglichen Leute, die halt dort Urlaub gemacht haben, veranstaltet vom Tourismusbüro. Die konnten Jesus hören, die konnten von Jesus hören. Die haben eine Predigt gehört, die haben Zeugnisse gehört. Und das war so eine Phase, wo ich wirklich sagen konnte, dafür hat Gott jetzt dieses ganze Murks in der Schule und dieses ganze Alleinsein und dieses Üben auch brauchen können. Der Leo Bicker war damals bei Gospel News mit dabei und war der Preacher bei etlichen Tourneen. Ganz rechts hinten seht ihr noch einen Kloisu Burkhalter, das ist der Leiter vom ICF in Bern. Und das waren alles Leute, die auch gesagt haben, wir wollen mithelfen, dass Menschen für Jesus gewonnen werden. Und mir gönnt mit und mir helfen mit. Und das war wirklich fantastisch. Da ging so richtig die Post ab und da konnte ich all das einsetzen, was Gott mir da gezeigt hat. Nachdem, 25 Jahre, ging die Arbeit dann zu Ende. Und dann war natürlich die große Frage, wie geht's weiter? Und ich male jetzt schon mal den Zacken nach unten. Ja, also das war wirklich so. Es war geplant, dass ich in einer Gemeinde als zweiter Pastor mitarbeite und das ging komplett schief. Das war nicht hier, das war noch vor der Zeit, woanders. Und es ging komplett schief. Und als das dann schief ging, dann ging noch mehr schief. Dann bin ich zum Arbeitsamt gegangen und habe mich arbeitslos melden müssen zum RAF. Und die haben mich gefragt, der Herr Knoblauch, was sind Sie denn vom Beruf? Und dann habe ich gesagt, ja nix. Also ich habe keine Ausbildung gemacht. Ja, dann meinte er, dann wird es schwierig. Ich meinte, ja, das könnte gut sein. Und das war natürlich dann wirklich so eine Phase, wo ist Gott? Was ist jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Und schön war, ich wurde dann von Surprise-Reisen mehr oder weniger aufgefangen. Ich durfte dort mitarbeiten. 5 Jahre lang war auch nicht immer ganz easy. Und dann konnte ich hierher wechseln in die Gemeinde. Und ja, ihr seht schon, wo der Schlüssel hingeht. Und das war für mich natürlich, ist für mich natürlich jetzt auch eine Riesenfreude, hier in der Gemeinde am Start sein zu dürfen und wirklich ehrlich, ohne Schleimerei sagen zu dürfen, ich darf in meinem Traumjob arbeiten, ich darf vieles von dem, was Gott vorbereitet hat, jetzt hier einsetzen. Und das ist ein absolutes Vorrecht, das ist absolut Gottes Timing. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ich so als 17-Jähriger zurückgeguckt hätte, da hätte man sagen müssen, du, nicht sportlich, nicht anerkannt, nicht, was soll das Ganze? Das Verrückte ist, man sieht es oft erst im Rückspiegel. Und ich bin jetzt schon mal Anfang 50, da kann man schon ein bisschen in den Rückspiegel gucken, da sieht man schon eine Menge etwas. Aber wenn du vielleicht jetzt erst, was weiß ich, 16, 18, 20 bist, da ist halt noch nicht so viel im Rückspiegel, wo man zurückgucken kann. Und deshalb möchte ich dir Mut machen, dass du darauf vertraust. Gott ist dir näher, als du denkst. Und all das, was du jetzt erlebst, das ist einfach eine Phase, wo Gott an dir arbeitet und dich schleift und vorbereitet. Und deine Aufgabe und dein Moment, der wird mit Sicherheit ganz genauso kommen. Gott ist dir näher, als du denkst, und Gott leitet dich auch näher, als du denkst. Ich möchte dir dazu noch gerade eine Bibelstelle geben. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Es ist nicht immer offensichtlich, dass Gott da ist. Und es gibt Phasen, da musst du einfach selber sagen, ich halte fest an dem, auch wenn ich es jetzt noch nicht sehe. Und das ist ja gerade Glauben, das ist ja gerade Vertrauen, festhalten an dem, auch wenn du es im Moment gerade noch nicht siehst. Ich möchte euch noch ein Beispiel geben aus dem Alten Testament, und zwar von Mose. Mose war 40 Jahre lang am Hof vom Pharao ausgebildet worden. Und ihr könnt euch vorstellen, der hat da alles gelernt, wie man Kriege führt. Der hat Lesen, Schreiben, der hat vielleicht Lyrik, Poesie, alles Mögliche gelernt und hatte da wirklich eine absolute Top-Class-Ausbildung genossen. Er hat dann leider nach 40 Jahren aus Wut einen Ägypter umgebracht. Und dieses tragische Geschehen hat dazu geführt, dass er fliehen musste in die Wüste. Und er hat die nächste Zeit in der Wüste verbracht. Jetzt stellt euch Mose vor, der intellektuelle Lyriker und der von Poesie eine Ahnung hat, der lesen und schreiben kann, hockt in der Wüste und fragt sich vielleicht, ja, jetzt habe ich es vermurkst, jetzt kann mich Gott nicht mehr brauchen. All das, was war, ist für nichts, gar nichts. Hock in der Wüste rum. Sein einzigster Job war jetzt 40 lang Schafe hüten. Stellt euch vor, du hockst in der Wüste mit intellektuellem Verständnis, einer Top-Ausbildung und hütest Schafe. Und Schafe sind sowas von dumm und sowas von blind, sowas von doof. Und du führst die, also sorry für jeden, der ein Schaf zu Hause hat, jetzt, ich möchte euch nicht persönlich verletzen, aber also das ist einfach so. Und jetzt hütet er die Schafe und stellt euch vor, am Montag, und am Dienstag, und am Mittwoch, und jetzt am Donnerstag alle zusammen, und am Freitag, und Samstag, jetzt kommt Wochenende und Sonntag und Montag. 40 Jahre lang hörst du das Meckern von den Schafen. Musst du dir mal vorstellen. Und jetzt verstehst du vielleicht auch, Mose hat 40 Jahre lang das Meckern von diesen Schafen ertragen. Und dadurch war er perfekt ausgebildet, um das Gemecker von 2 Millionen Israeliten zu ertragen, die er später durch die Wüste geführt hat. Also ohne Scherz jetzt. Die nächste Runde, die für ihn dran waren, waren 40 Jahre lang mit dem Volk Israel durch die Wüste ziehen. Und ihr könnt euch vorstellen, er hat in der Wüste hat er gelernt, zu leben. Er wusste genau, wie das in der Wüste funktioniert, weil er 40 Jahre das mitgemacht hat. Und er hat 40 Jahre davor Leitungsfähigkeiten trainiert und hat Fähigkeiten gehabt zu führen. Und das zusammen jetzt war genau das Richtige, was Gott brauchen konnte, um das Volk Israel, diese meckernde Herde, durch die Wüste zu bringen und mit dafür zu sorgen, dass sie im Land Kanaan ankommen. Also wenn ich mir das angucke, dann muss ich wirklich sagen, Gott hat wirklich fantastisch diesen Mose vorbereitet. Und zum Glück hat er nicht die Geduld verloren. Und zum Glück hat er stillgehalten und hat das über sich ergehen lassen und hat einfach getan, was dran war, bis zu dem Zeitpunkt, wo Gott ihn an der richtigen Stelle brauchen konnte. Deshalb möchte ich dir Mut machen. Verlier nicht den Mut, wenn es nicht so schnell geht, wie du dir es vielleicht vorstellst. Wenn du dich vielleicht fragst, ja, wer bin ich schon und was kann ich schon? Und Gott ist eh irgendwie so weit weg und ich spüre ihn nicht. Gott hat einen Plan und einen Auftrag für dein Leben. Wenn dein Teenie vielleicht gerade irgendwie richtig schwierig ist und du mit ihm nicht klarkommst und Stress hast, dann ist das vielleicht auch eine Zeit, wo du sagen musst, jetzt bleibe ich dran und jetzt gebe ich nicht auf und jetzt bete ich für ihn und jetzt mache ich, was geht. Und auch wenn vielleicht manche Umwege da noch passieren, ich bleibe dran und ich liebe ihn weiter und ich gebe nicht auf. Wenn du als Mutter vielleicht zu Hause den Eindruck hast, alle zerren an mir rum, das eine Kind nach links, das andere nach rechts, der Mann noch irgendwo anders hin und ich würde am liebsten doch noch etwas ganz anders machen, dann ist das vielleicht auch eine Phase einfach in deinem Leben, wo du sagen musst, das ist jetzt für mich dran, da lerne ich wichtige Sachen und es kommen wieder andere Zeiten, wo ich wieder in ganz anderer Form mit am Ball sein kann. Deshalb lass dich da nicht davon abhalten, zu vertrauen, dass Gott dich braucht und dass er dich gut führt. Gott hält den Schlüssel, sage ich jetzt mal, von jedem von uns in der Hand. Und an so einem Schlüsselbund, da sind ganz unterschiedliche Schlüssel dran. Die sind ganz unterschiedlich geprägt. Keiner ist so wie der andere. Und Gott bereitet dich vor für ein ganz bestimmtes Schloss, in dem er dann den Schlüssel brauchen kann. Und er bereitet jemand anders einfach auf ganz andere Art und Weise vor. Ich möchte euch zum Schluss noch einen Vers aus Römer 8, Vers 28 lesen, der an dem Zusammenhang auch sehr tröstlich ist. Da heißt, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Und das ist keine billige Vertröstung. Das ist manchmal extrem anspruchsvoll, darauf zu vertrauen, dass alle Dinge, auch die unangenehmen, die mir jetzt quer kommen, dazu dienen, dass sein Plan zum Zug kommt. Gott ist näher, als du denkst und Gott will dich gebrauchen. Und er war wahrscheinlich viel näher an Esther dran, als sie selber gespürt hat und er hat sie gebraucht. Und ich möchte dich ermutigen, halt daran fest und vertraue einfach ganz fest drauf. Er ist nah bei dir und er will dich in deiner ganz speziellen Art brauchen.